Guten Tag, Herr Welding.
Guten Tag.
Wir wollen offen mit Ihnen sprechen, eben weil wir diese wirre öffentliche Diskussion der letzten Wochen ordnen wollen. Deshalb müssen wir als erstes Folgendes klären. Haben Sie das Gefühl, dass es Denkverbote gibt, Dinge, die sich manche Leute nicht trauen, öffentlich auszusprechen?
Es gibt bestimmt Kontexte, in denen manche Leute nicht sagen, was ihnen im Kopf herumgeht, was vielleicht manchmal nicht das Schlechteste ist. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass viel ausgeschlossen wird.
Es kommt ja immer wieder der Vorwurf dieses Verschweigens des ausländischen Hintergrunds der vermeintlichen Täter. Ist das ein Problem, wenn man sich dafür entscheidet, das erstmal nicht zu nennen? Weil ich meine, als Medium muss man sich ja auch die Frage stellen, was man damit auslöst. Ob man damit die Debatte vielleicht verlagert von einer Frage sexuelle Gewalt gegen Frauen hin zu einer Frage Abschiebung von Ausländern?
Ich glaube, presserechtlich ist es geboten, den kulturellen Hintergrund der Täter zu verschweigen, wenn es nicht zum Verständnis des Sachverhalts notwendig ist. Also wenn ich über einen Ehrenmord berichte, werde ich wohl nicht umhinkommen, darüber zu schreiben. Wenn ich über Ausschreitungen von Hooligans berichte, muss ich nicht erwähnen, wie viel Prozent davon jetzt irgendeinen Migrationshintergrund haben. Insofern ist, man bewegt sich da mit Sicherheit nicht auf dem allerfestesten Boden, weil man sich von jeder Seite wahrscheinlich deswegen Vorwürfe wird anhören müssen. Man muss sich halt selber fragen, als Redakteur oder Journalist, ist es wirklich relevant gerade dafür, um es zu verstehen, um die Situation zu verstehen. Wenn ich über Bandenkriminalität berichte, ist es ein Unterschied, ob ich über die Hells Angels berichte oder über eine arabische Drogengang. Also wie gesagt, ich muss in jedem Fall das für mich neu überlegen, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass diese öffentliche Debatte in so viele verschiedene Richtungen auf einmal losging. Also es ging um Gewalt an Frauen, Abschiebung von straffällig gewordenen Asylbewerbern, Integration von Geflüchteten, Verschärfung des Vergewaltigungsparagrafen, Polizeistrategien, Merkels angebliche Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik. Haben Sie auch das Gefühl, dass diese ganzen Themen alle zusammen diskutiert werden und dass es die Debatte viel, viel schwieriger macht?
Sind alle losgegangen und haben ihren Text aufgesagt, wie auf Stichwort. Das war ja in den ersten Tagen so langsam lichtete sich etwas, aber in den ersten Tagen war das ja nur im Grunde Gossenrhetorik von allen Seiten. Ne? Also warum man hier glaubt, nicht mit den Mitteln des Strafrechts so einer Situation Herr zu werden, sondern abschieben muss, das erschließt sich mir nicht. Wenn jemand flüchtet und hat einen Grund dafür und begeht eine Straftat hier, ändert sich ja erstmal an dem Grund nichts. Das heißt, wenn er mit dem Leben bedroht ist, kann man ihn ja nicht auf diese Weise bestrafen, weil er hier eine Handtasche klaut. Das würde ja dem gleichkommen, als würde man die Todesstrafe für Handtaschendiebstahl einführen. Andererseits muss man natürlich hier tatsächlich, da sind sich doch, glaube ich, alle einig, dann natürlich bestrafen, wenn sowas vorkommt. Und ich glaube, so nach und nach muss man doch auch feststellen, dass es, wie doch meistens auch einen bürgerlichen Konsens darüber gibt. Natürlich, es werden doch wenige Leute sich finden, die sagen, das wäre völlig okay gewesen, was Silvester passiert ist. Und es wird natürlich deswegen jetzt nicht die ganze Einwanderungspolitik der Bundesrepublik Deutschland geändert. Man ändert die doch nicht wegen irgendeines Vorfalls. So, also wir haben doch Vorstellungen davon, wen wir einreisen lassen wollen und aus welchen Gründen. Und dann passiert sowas. Diese Vorstellungen bleiben doch dieselben.
Haben Sie nicht das Gefühl, dass diese Diskussion, die jetzt über diese Kölner Vorfälle geführt wird, auch zu einer Befeuerung von Vorurteilen und zu so großen Demonstrationen, wie wir sie jetzt gestern Abend in Leipzig erlebt haben, führen?
Nee, das mag ja sein. Das ist ja, dass Leute ihre Vorurteile pflegen und dass neue Vorurteile auftauchen. Das mag ja sein. Aber es ist ja trotzdem falsch. Es leben hier 10% Nichtdeutsche und 20% mit Migrationshintergrund. Da ist ja ein Vorkommen ist doch immer nur eine Winzigkeit. Also das heißt, man kommt ja nicht an einen Punkt, wo man sagen muss, es gibt einen überwiegenden Teil der nichtdeutschen Bevölkerung, der sich an Bahnhöfen nachts an Frauen zu schaffen macht. Das ist einfach nicht die Tatsache. Man kann sich ja, das sind ja alles frei verfügbare Zahlen, die man sich angucken kann, und man sieht, wie wunderbar im Grunde die Integration läuft. 18,5% aller Studierenden in Deutschland haben Migrationshintergrund. Das ist fast genau der Bevölkerungsanteil. Wir haben halt ein Armutsproblem, dass 30% der Hartz-IV-Empfänger einen Migrationshintergrund haben. Und jetzt muss man sich fragen, rekrutieren sich die Straftäter und Frauenangrabschaft wohl eher aus den Jurastudenten mit Migrationshintergrund oder aus den Hartz-IV-Empfängern mit Migrationshintergrund? Und vielleicht kommt man da einer Problemlösung näher, die aber mit Sicherheit nicht irgendwie um die Ecke liegt.
Aber sind diese vielen Maßnahmen und diese ganz kleinteiligen Fragen, die man sich stellen muss, vielleicht einfach zu kompliziert für diese schnellen Online-Medien, die mehrmals am Tag einen neuen Artikel raushauen müssen? Und da ist das Strafrecht einfach leichter, das zu diskutieren?
Nee, aber Gott sei Dank sind Online-Medien ja auch komplett irrelevant. Also es ist ja nicht so, es ist ja doch hoffentlich immer noch nicht so, dass die Gesetze entsprechend von Artikeln von BuzzFeed gemacht werden oder so. Also das ist eine Erregung, die dauert ein, zwei Wochen an und dann ist es wieder vorbei. Aber Gesetze machen ja Monate und Jahre, bis sie geworden sind.
Naja, aber Heiko Maas springt schon auch auf diesen Zug und sagt, wir müssen auf jeden Fall das Strafrecht verändern. Ist er da nicht auch ein bisschen getrieben?
Heiko Maas ist nicht auf diesen Zug aufgesprungen. Heiko Maas, das ist, glaube ich, europarechtlich diese Debatte, ne? Also wie man den Vergewaltigungsparagrafen verschärfen soll, das hat die CDU ihn ja erstaunlicherweise noch überholt und hat gesagt, man muss jetzt sogar, wenn jemand nur mal Nein gesagt hat, von Vergewaltigung sprechen. Das hat mit Silvester jetzt aber nichts zu tun tatsächlich. Also ich glaube, einer der Fälle, die in der Debatte eine Rolle spielen in Deutschland, ist dieser Fall von dem 15-jährigen Mädchen in Essen, von dem es in der Presse hieß, sie hätte ihr Vergewaltiger oder der Mann, der mit ihr geschlafen hat, je nachdem, wie man sehen will, sei nicht verurteilt worden, weil sie sich nicht genug gewehrt habe oder sich über Fluchtmöglichkeiten informiert habe. Das ist mehr so ein Fall, der in der deutschen Debatte, glaube ich, dazu geführt hat, beziehungsweise diese Fallsammlung, die eine Strafrechtsprofessorin aufgestellt hat mit irgendwie 100, 105 Fällen von, die ihrer Meinung nach belegen, dass es eine Regelungslücke gibt im Strafrecht. Aber das ist, ich glaube, Silvester hat jetzt mit Heiko Maas nicht so viel zu tun. Vielleicht, ich weiß nicht, wie opportunistisch er da ist, aber das Gesetzesvorhaben ist ja viel älter.
Wie schaffen wir es in dieser Diskussion, ein bisschen mehr den Überblick zu behalten und eben diese Dinge nicht durcheinander zu werfen?
Ich glaube, man muss heute, natürlich, meine Mutter sagte, Papier ist geduldig. Ich glaube, Pixel sind noch wesentlich geduldiger. Es gibt immer Möglichkeiten, sich Quellen zu verschaffen. So, aber man kann, glaube ich, nicht online bei Spiegel Online irgendwas lesen und glauben, der Redakteur hätte irgendeine tiefergehende Ahnung oder auch nur mal nachgeguckt, ins Gesetz geschaut oder irgendwas recherchiert. Ist halt leider so. Das ist kürzlich mit einem Freund in einem Podcast darüber gesprochen, dass der Begriff der Lügenpresse wahrscheinlich eher durch Idiotenpresse ersetzt werden müsste. Also es ist ja nicht so, dass die Leute gezielt lügen, aber meistens haben sie einfach zu viel Zeitdruck, um sich über irgendwas nochmal zu informieren.
Und diese Bits des Podcasts sind auch geduldig, die kann man auch nachhören. Danke Malte Welding, mit dem wir versucht haben, diesen Köln-Komplex ein bisschen besser zu verstehen und ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.